Lust und Frust, Sinnesfreude unter der Lupe, das ist das Thema meines Vortrages. Ich denke, wir leben von ihnen, wir leben für sie, die schönen und angenehmen Dinge der Welt. Und wir fragen uns, wie kriegen wir sie? Wie können wir sinnliches Vergnügen vermehren? Was machen wir daraus? Und der Buddha sagt eine ganze Menge dazu, wie das geschehen kann, aber er warnt auch davor, nicht einem schönen Schein zu verfallen und darüber das Eigentliche, das Wesentliche zu versäumen. Eine ganze Reihe seiner Lehrungen beschäftigt sich damit, seine Erfahrung wiederzugeben, dass es möglich ist, jenseits der Sinnesfreuden etwas Erfüllenderes und Befriedigenderes zu finden. Und ein Großteil seiner Belehrung ist auch darauf ausgerichtet, praktische Anleitungen zu geben, wie das passieren soll. In meinem Vortrag werde ich drei Themenschwerpunkte berühren. Einmal den Aspekt Sinnenwohl genießen. Einmal den Aspekt Sinnenwohl entlarven, durchschauen. Und das dritte wird sein, das Sinnenwohl zu transzendieren. Und um das möglich zu machen, müssen wir ein Stück weit das, was der Buddha Karma nennt, Sinnlichkeit, auch erstmal verstehen. Um was geht's denn darum? Denn das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil, eine Grundlage unseres Lebens, unserer Existenz, also ein Wesensbestandteil von Wirklichkeit. Und deshalb lohnt es sich, sich zunächst mal ganz kurz mit der buddhistischen Sinnespsychologie zu beschäftigen. Dazu einleitend ein Wort des Erwachten selbst, wo er zusammenfassend ganz dicht formuliert, um was es geht. Folgende fünf Sinnendinge gibt es: die durch das Auge erkennbaren Formen, die durch das Ohr erkennbaren Töne, die durch die Nase erkennbaren Düfte, die durch die Zunge erfahrbaren Säfte, die durch den Körper erkennbaren Körpereindrücke, die erwünschten, erfreulichen, angenehmen, lieblichen, giererregenden, entzückenden. Doch diese selber sind keine Sinnenlüste, bloß Objekte der Sinnenlust, heißt man sie in der Zucht der Edlen. Des Herzens Gier gilt als des Menschen Sinnenlust, doch nicht die lieblichen Objekte dieser Welt. Des Herzens Gier gilt als des Menschen Sinnenlust, das Schöne in der Welt bleibt sich dabei stets gleich, doch Weise wenden ihren Willen davon ab. Das war, ihr habt es gemerkt, sehr dicht gedrängt. Das ist eine programmatische Aussage, die ich jetzt ein bisschen näher erläutern will. Da ist zunächst einmal gesagt, dass unsere Erfahrung, unsere Erlebensweise, die ja wie so eine Einheit erscheint, in Wirklichkeit gar keine Einheit ist, sondern sich in fünf Facetten aufgliedert. Unsere Erlebnisse sind komponiert aus Einzelfaktoren. Das ist auf der einen Seite das Auge und die Fähigkeit zu sehen, das Ohr die Fähigkeit zu hören, die Nase Fähigkeit zu riechen, die Zunge Fähigkeit zu schmecken, der Körper und die Haut Fähigkeit, Tastbares zu erleben. Auf der anderen Seite stehen entsprechende Objekte, die diesen Sinnesfähigkeiten zugeordnet sind. Denn kein Auge kann was sehen, wenn kein sichtbares Objekt da ist. Kein Ohr kann etwas hören, wenn nicht Töne da sind. Keine Nase kann etwas riechen, wenn kein Duft da ist. Keine Zunge etwas schmecken, wenn nicht Säfte da sind. Und keine Haut, kein Körper kann etwas anderes tasten, wenn keine Gegenstände da sind. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, das, was wir Realität nennen, mal gucken mal, da ist es doch, ist in Wirklichkeit zusammengesetzt aus fünf Polen. Oder auf 5 Bahnen können wir Wirklichkeit erleben. Und diese Bahnen beinhalten immer sowas wie eine Zweiheit. Das eine nennen wir Ich, das andere nennen wir Welt, das eine nennen wir das Subjektive, das andere nennen wir Objektives. Aber in Wirklichkeit ist das eine Sache. Es ist ein Ding, eine Realität. Aber, vielleicht habt ihr das rausgehört, diese fünffache Bewusstseinsbahnen, Erlebnisbahnen, die arbeiten nicht irgendwie rein funktional, technisch, sondern es steht etwas im Hintergrund, was man vielleicht gar nicht so mitkriegt, wenn man nicht darauf achtet. Das Sehen, Hören, Riechen etc. hat immer etwas auch mit der Lust zu tun, mit Sinnen Lust. Wir wollen etwas sehen, wir wollen etwas hören, wir wollen etwas riechen. Das heißt, zwischen dem, was wir Ich und Welt nennen, gibt es eine bestimmte, sehr subjektive Beziehung. Wir können die Dinge nicht einfach so belassen, wie sie sind oder wie sie scheinen, sondern wir haben immer eine Definition. Denn diese 5 Bahnen des Erlebens sind für uns potenzielle Möglichkeiten, Lust und Freude und Angenehmes zu erleben. Also wir gehen nicht einfach neutral durch die Welt, sondern wir gucken und scannen immer, wo gibt es etwas Angenehmes. Und deshalb sagt der Buddha ja auch, diese Objekte da draußen sind erwünscht für uns. Sie sind erfreulich, sie sind angenehm, lieblich, giererregend, entzückend. Also in der Alltagssprache, wir wollen etwas Angenehmes erleben. Wir wollen schöne und angenehme Erfahrungen machen. Das Auge will nicht einfach nur sehen, sondern was Schönes sehen. Schöne Gesichter, schöne Landschaften, schönen Film, was auch immer. Das Ohr will nicht einfach nur Töne, damit was da ist, sondern wir wollen vielleicht unser Lieblingsmusikstück hören. Wir wollen auch mal ein lobendes Wort hören oder eine freundliche Geste oder sowas wollen wir aufnehmen. Das heißt, immer etwas Besonderes, was in uns etwas an positiven Gefühlen auslöst. Und das gilt für alle Sinne. Auch wenn wir was betasten, ist es etwas anderes, ob man den geliebten Partner umarmt oder ob man die Hand in kochendes Wasser steckt. Zum Beispiel sieht man, wie groß die Unterschiede sein können zwischen den Objekten und wie wir sie aufnehmen. Also die Sinnenfähigkeiten, die wir haben, sind zugleich auch die Potenziale von Lust, von Freude, von angenehmen Erfahrungen. Klammern, aber auch das Gegenteil davon ist natürlich möglich. Und das ist ja gerade der Grund, warum wir uns fragen, wie ist es denn möglich, das Schöne, das Wohltuende zu vermehren und das Unangenehme zu vermeiden. Und das ist, um das nochmal zu betonen, nicht irgendeine psychologische Frage, die sich stellt, nicht irgendetwas Wissenschaftliches, sondern das ist unsere Lebenssituation. Das ist eine unserer wichtigen Fragestellungen. Wenn wir unser Handeln betrachten, nicht das, was wir den ganzen Tag tun, dann hängt das sehr eng genau mit diesen Fragen zusammen. Und jetzt kommt der kleine Schock. Den hat der Buddha ganz am Ende sozusagen mit eingeführt. Vielleicht habt ihr die Formulierung noch im Kopf. Der letzte Halbsatz hieß nämlich, doch Weise wenden ihren Willen davon ab. Und genau das bedeutet, wenn wir weise wären, würden wir nicht so voll in dieser Situation drinstecken, sondern hätten eine ganz andere Beziehung zu den Dingen. Und offensichtlich haben wir da noch Nachholbedarf. Und deshalb sind wir auch zusammengekommen, um diese Fragestellung, die ich jetzt nur mal kurz angerissen habe, mal näher zu untersuchen. Ist denn das wirklich das, was unser Leben bestimmen sollte? Oder sind wir vielleicht auf einem Spielfeld, wo ein Spiel gespielt wird, das im Grunde uns gar nicht wirklich hilft, das im Grunde eher abgepfiffen werden sollte? Aber zunächst will ich diesen großen Bereich mal besprechen, den der Buddha durchaus sehr, sehr ernst genommen hat und sehr vertieft hat, nämlich den Aspekt, wie kann man denn das Sinnen wohl erstmal genießen? Das ist ja der Eingangspunkt, den der Buddha da sitzt. Ihr kennt sicher die eine oder andere Statue des werdenden Buddha, wo man ihn als Asket sitzen sieht, ja, also abgemagert und die Rippen gucken raus und die Adern treten hervor. Also so ein Bild, wo man sagen würde, oh ja, so sehen also Asketen aus. Und das ist jetzt der Buddha, oh weh, da schwant einem schon Schlimmes. Mit anderen Worten, wenn man sich darauf einlässt, ja, wenn man sich auf die Buddha-Lehre einlässt und wirklich intensiv einlässt, dann sieht man im halben Jahr so aus. Oder im Idealfall müsste man so aussehen. Also viele haben den Eindruck, dass der Buddha sowas wie Askese auch lehrt. In Klammern, er hat durchaus in seiner Biografie eine Zeit gehabt, wo er genau das trainiert hat, wo er genau das probiert hat, sowohl über Askese, über Verzicht zu kommen. Aber es war eben eine Zeit, die er gebraucht hat, bis er erkannt hat, nee, das ist gar nicht der Weg, so funktioniert es eben nicht. Und diese Statuen bilden ihn ab in dieser Zeit, wo er noch nicht Buddha war und den richtigen Weg noch nicht kannte. Also, mit anderen Worten, sich der Lehre des Buddha zu nähern, bedeutet nicht jetzt in diese Richtung zu gehen oder gehen zu müssen, sondern die Lehre sagt immer, wie man unter dem Strich mehr Wohl hat und nicht weniger Wohl. Das kann uns vielleicht am Anfang mal beruhigen. Und wenn man die Belehrung des Erwachten ansieht, wird man sehen, dass er sogar eine ganze Menge von Hinweisen gibt, wie man gerade sinnliches Wohl vermehrt, es erreichen kann und nicht sich abschneidet. Und darüber will ich jetzt mal reden. Die Fragestellung ist, wie kann man diese Sinnesfreude erreichen? Welche Strategien, welche Wege gibt es? Und ich sage jetzt schon, es gibt im Grunde zwei Grundansätze. Das eine sind die mehr weltlichen Strategien, wie wir es alle probieren, wie es alle Menschen probieren. Und eine Strategie ist die, die einfach die spirituellen Gesetzmäßigkeiten der Existenz mit berücksichtigt. Und der Buddha ist ja ein sehr gründlicher, er fängt immer mit dem an, was naheliegend ist. Also wie kann man Wohl erreichen? Und da ist ein Hinweis, der auch in unserer heutigen Zeit wieder an Bedeutung gewinnt, nämlich der Hinweis, dass man eine ökonomische Tätigkeit auf sich nehmen muss. Sozusagen Schrägstrich, man muss arbeiten. Ist ein bisschen ja aus der Mode gekommen bei manchen. Und da setzt der Buddha an. Wer was haben will, muss was tun. Zitat, da erwirbt sich jemand durch irgendeine Arbeit seinen Lebensunterhalt. Und da sagt er unter der Überschrift, es gibt vier Dinge, die zum Glück und zu diesseitigem Wohl führen. Das ist seine Überschrift. Und das erste, was er nennt, ist, da erwirbt sich ein Mensch durch irgendeine Arbeit seinen Lebensunterhalt. Und das erklärt er dann näher und sagt, er macht eine Ackerbau und Viehzucht oder er ist Händler oder Beamter des Königs oder Handwerker. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, wie unsere Ökonomie heute aussieht. Da hat sich einiges gewandelt durch Mechanisierung, Elektrifizierung, Digitalisierung, mit der wir ständig zu tun haben. Aber im Grunde hat sich die Basis überhaupt nicht geändert, denn wir müssen nach wie vor die Dinge, die wir genießen wollen, irgendwie produzieren, herstellen. Die fallen ja nicht vom Himmel. Wir müssen sie irgendwie verteilen, handeln. Die müssen irgendwie vom Produzenten dorthin kommen, wo sie gekauft und verzehrt werden oder genossen werden. Dann der ganze Bereich von staatlicher Verwaltung. Gut, wir haben keinen König mehr, aber wir haben trotzdem staatliche Verwaltung, öffentliche Einrichtungen. Und nach wie vor gibt es bei uns auch Handwerker oder Dienstleister, die irgendetwas für andere tun. Also wir sehen, von der Grundbasis her ist unser Leben nicht anders heute, als das vor 2500 Jahren war. Und die Hauptbotschaft, die dahinter steht, ist, wenn du genießen willst, mach's, aber schaff was dafür. Erwarte nicht, dass die andere das einfach so geben, dass das wie im Paradies, da die Tauben uns in den Mund fliegen, sondern du musst Energie einsetzen. Und das präzisiert er noch. Er sagt nämlich, wenn man das erreichen will, worüber ich gerade spreche, braucht es zwei Grundeigenschaften, die ein Mensch haben muss. Einmal Fleiß. Man soll tüchtig, nicht nachlässig sein, ich zitiere, geschickt und verantwortungsvoll arbeiten, auf rechte Weise handeln und anordnen. Und das ist ein Plädoyer für den Einsatz von Energie, von Kraft, von Anstrengung, von Mühe. Ja? Also im Hessischen sagt man, von nichts kommt nichts. Das ist da sehr viel schöner formuliert. Man muss Energie investieren und dann kommt auch was zurück. Und das andere ist, Aspekt, Eigenschaft der Sorgfalt. Wenn man was hat, wenn man gearbeitet hat und hat sich entsprechend was angeschafft, muss man auch gucken, dass das in Ordnung bleibt. Und ich habe mich am Anfang gewundert, also wie kann ein Buddha, ja, wir reden ja jetzt über einen Buddha, so banale Dinge verkünden, ja. Und es geht so weit, dass er sagt, wenn ihr etwas verliert, müsst ihr es suchen. Und wenn etwas kaputt gegangen ist, müsst ihr es reparieren. Also so weit geht es, so banal, dass er uns zunächst mal die ganz einfachen Dinge in Erinnerung ruft. Offensichtlich musste es damals auch schon zum Teil in Vergessenheit geraten sein, um zu zeigen, wie der Zusammenhang ist, dass man nur dann etwas Sinnliches auch genießen kann, wohlhaben kann, wenn man sich entsprechend verhält. Aber das ist natürlich nicht wirklich etwas sensationell Neues und nicht, Anführungsstriche, Buddha-würdiges. Es muss kein Buddha in der Welt erscheinen, um das rauszufinden. Also unsere Bundesregierung sagt es täglich, wir müssen uns mehr anstrengen. Und jeder Lehrer sagt seinen Schülern auch jeden zweiten Tag, Mensch, ihr müsst ein bisschen was tun. Von alleine tut sich das nicht. Also das sind alles jetzt keine Weltsensationen, aber darauf beruht das. Alles, was später noch kommt, und es geht ja bis in schwindelnde Höhen, wenn ihr so wollt, beruht auf diesen Grundthemen. So, jetzt möchte ich den zweiten Teil anschneiden, die spirituelle Dimension, die der Buddha anregt. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass die Lehren des Buddha ja in einer gewissen Weise gestaffelt sind. Er fällt ja nicht mit der Tür ins Haus, sondern hat ja viele vorbereitende Lehren, wo er uns sozusagen hinführt zu dem Eigentlichen. Und irgendwann kommt er auch zu sprechen auf die Kernthemen des Dhamma selbst, auf die vier edlen Wahrheiten. Aber um die geht es heute nicht, sondern es geht jetzt um die vorbereitenden Lehren. Das sind vier Belehrungen, die der Buddha immer wieder gibt, die unseren Geist und unser Herz überhaupt erst fit machen, um das Eigentliche zu verstehen. Und die drei ersten dieser Lehren beziehen sich alle darauf oder auf nichts anderes, wie kann denn weltliches Wohl, wie kann denn sinnliches Wohl erreicht werden und wie kann man das auch noch vermehren und vertiefen. Und das ist schon erstaunlich. Ihr kennt die Lehren vom Hörensagen und vom Studium und vor allen Dingen von eurer Praxis schon. Das ist Dana, Großzügigkeit, Gebefreudigkeit. Das zweite ist Sila, also das Einhalten der ethischen Regeln. Und das dritte ist die Belehrung über Sakka, wie es der Buddha nennt, über jenseitige Welt, über himmlische Existenz, über übermenschliche Daseinsform. Und darüber möchte ich jetzt ein paar Worte verlieren. Aber ihr seht daran, dass der Buddha uns ganz deutlich macht, dieses weltliche Wurschteln allein bringt es offensichtlich nicht. Da muss eine andere Dimension noch mit im Spiel sein. Und warum das so ist oder dass das so sein muss, erkennen wir, wenn wir uns mal umgucken. Denn da gibt es Menschen, die arbeiten Tag und Nacht und strengen sich an, wie verrückt, und kommen nicht auf den grünen Zweig. Und es gibt andere, die arbeiten viel und kriegen genauso viel, wie sie arbeiten. Hält sich so die Waage. Und dann gibt es so ein paar Typen, der Buddha nennt sie Lappi-Typen, die Erlanger-Typen, Die machen fast gar nichts. Und alles läuft wie von alleine, in Anführungsstrichen. Und daran sieht man, dass es in unserem Leben nicht nur auf das ankommt, was so äußerlich sichtbar ist, was man so nachvollziehen kann, sondern dass offensichtlich noch etwas ganz anderes eine Rolle spielt, nämlich eine geistige Gesetzmäßigkeit, eine existenzielle Gesetzmäßigkeit, die man nicht unbedingt so sieht, die nicht direkt vor Augen liegt, die aber trotzdem wirkt. Und das ist genau das, was der Erwachte in seinen einführenden Lehren uns darstellen will. Warum sagt er das? Das ist schon die erste Hürde für das Verständnis vieler. Er behauptet, dass Ich und Welt, was wir als so getrennte Einheiten erleben, dort ist die Welt und hier bin ich, dass das im Kern eine Einheit ist. Dass es nicht zwei Dinge sind, die zufällig irgendwie aneinander geraten, sondern dass das Subjektive und das Objektive irgendwas miteinander zu tun hat. Und Sinneswohl ja erleben wollen, hat etwas damit zu tun, dass die Welt uns das gibt, was wir wollen. Und da ist der erste tiefe Hinweis, der sagt, eine gewährende Welt, also eine, die dir das gibt, was du brauchst und ersehnt, kommt nur dann zustande oder wird sich nur dann zeigen, wenn du selbst gewährend bist. Also Ich und Welt gehören irgendwie zusammen, die Qualitäten der beiden gehören zusammen. Und das ist der Grund, warum der Erwachte, wenn er Belehrungen gibt, immer mit Dana anfängt, immer mit der Empfehlung, großzügig zu sein. Es hat nicht damit zu tun, dass er was in seiner Bettelschale haben wollte, sondern es hat damit zu tun, dass er uns deutlich machen wollte, wenn ihr was haben wollt, wenn ihr was bekommen wollt, müsst ihr eben nicht in erster Linie nehmen, sondern in erster Linie geben. Und das stellt ja das Alltagsbewusstsein, die Alltagserfahrung irgendwie auf den Kopf. Man denkt, wenn man nimmt, dann hat man. Und er sagt, nee, wenn man gibt, dann bekommt man. Und das will ich an einem Wort von ihm nochmal verdeutlichen. Würden die Wesen die Frucht des Verteilens von Gaben so kennen, wie ich sie kenne, würden sie nichts essen, ohne etwas davon abgegeben zu haben, und der Makel des Geizes würde ihr Herz nicht ganz und gar gefangen nehmen. Hätten sie auch nur einen letzten Bissen, nur einen Mundvoll, sie essen nicht, ohne etwas davon abgegeben zu haben, wenn sie den Empfänger dafür fänden. Weil aber die Wesen die Frucht des Verteilens von Gaben nicht kennen, wie ich sie kenne, essen sie, ohne etwas davon abgegeben zu haben, und der Makel des Geizes nimmt ihr Herz ganz und gar gefangen. Das ist jetzt am Beispiel des Essens mal gezeigt. Aber wenn es um Geben geht, vielleicht sollte man das nochmal betonen, geht es auch nicht nur um materielle Dinge. Also es geht nicht nur darum, dass man jemanden 5 Euro in die Hand drückt und sagt, das war ich aber heute großzügig. Sondern dieses Prinzip von Dana heißt ja teilen mit allem, was man hat. Das kann auch Zeit sein, das kann Aufmerksamkeit sein, das kann eine Hilfe sein, indem ich irgendeine Arbeit übernehme, es kann zuhören sein, was auch immer. Aber das Grundprinzip stimmt, dass nur das zurückkommt, in der Welt mir zuteil wird, was irgendwann irgendwie von mir ausgegangen ist. Und in Bezug auf die Fragestellung, die wir uns jetzt ja vorgelegt haben, wie kann man denn weltlichen Wohlstand erreichen, wie kann man Reichtum erreichen? Eben nicht allein, indem man nur ackert und schuftet, nicht allein, indem man nur rafft und kratzt und zusammenscharrt, was man gerne hätte, sondern nur darüber, dass man das, was man hat, mit anderen teilt. Und wenn wir uns umschauen, werden wir sehen, dass alle großen religiösen Lehren überall und immer dasselbe sagen. Ach, das ist gar keine buddhistische Spezialität, das ist einfach eine Erfahrung, die jeder, der tiefer liegt, als wahr erkennt. Aber wie gesagt, das ist die Eingangsstufe, das ist die erste Lockerungsübung. Und die zweite Übung ist das Einhalten der Ziele, ist ein einwandfreies ethisches Verhalten. Zweite Grundlehre des Erwachten. Achtet darauf, dass euer Verhalten moralischen Grundsätzen entspricht. Und ganz verdichtet und zusammengefasst, ja, sind diese Regeln ja bei den fünf Silas wiedergegeben. Nicht töten, nichts nehmen, was einem nicht gegeben wird, kein sexuelles Fehlverhalten sich leisten, nicht mit der Sprache so umgehen, dass man andere belügt, ja, hinters Licht führt. Und fünftens, dass man den eigenen Geist nicht mit Drogen oder Alkohol oder sonstigen, ja, Substanzen trübt und irgendwie unfähig macht zu arbeiten. Das sind die fünf jetzt, mal nur kurz in Erinnerung gerufen. Und in unserem Zusammenhang kann man diese fünf Sila verstehen als eine umfassendere Art und Weise des Nicht-Nehmens beziehungsweise als eine umfassende Art und Weise des Gebens. Also wenn ihr so wollt, Dana komplett. Warum? Ja, wenn ich jemanden nicht töte, heißt es doch, dass ich jemandem das Leben nicht nehme. Aber umgekehrt, wenn ich das Positive auch in den Silas sehe, also nicht nur das Vermeiden des Negativen, sondern das Tun des Positiven, dann heißt es eben nicht nur, dass ich Leben nicht nehme, sondern dass ich Leben, wo ich es vor mir habe, fördere, dass ich das unterstütze. Das Zweite haben wir im Grunde schon kennengelernt, das taucht nämlich hier bei den Silas nochmal auf. Nicht nehmen von nicht gegebenem ist sozusagen die negative Abgrenzung dessen, was man nicht tun sollte. Und umgekehrt, das Verhalten der Großzügigkeit, ja, heißt, haben wir eben besprochen, heißt es Teilen dessen, was ich habe. Was sexuelles Fehlverhalten angeht, heißt nicht eine bestehende Beziehung einbrechen. Das heißt mir nichts da was rausbrechen aus einer Beziehung, um eigenes Freude zu haben. Und umgekehrt heißt es natürlich auch, es geben, dass man ein, ja, fürsorglicher, dass man ein treuer Partner ist. Also eine Situation im positiven Sinne unterstützt. Beim Lügen ist das genauso, bei den berauschenden Mitteln ist das auch so. Man vermeidet das Negative und tut gleichzeitig das Positive. Und das ist der Grund, warum der Buddha die Einhaltung der fünf Sila als ein großes Geschenk bezeichnet hat. Normalerweise kommt einem eher in den Sinn, dass man denkt, ja, jetzt darf ich das nicht, fünf Dinge darf ich nicht, obwohl ich es eigentlich will. Ja? Viele Menschen empfinden die ethischen Regeln als eine Einschränkung. Ich will eigentlich, aber da kommt einer und sagt, nicht so ungefähr. Und hier sagt der Erwachte, nein, das ist eine Form von Geben, das ist ein Geschenk. Warum? Wenn ihr nicht tötet, stehlt etc. etc., gebt ihr allen Wesen, die euch begegnen, Sicherheit, was das eigene Leben betrifft, Sicherheit, was das eigenen Besitz angeht, Sicherheit, was die eigene Partnerschaft und Beziehung angeht, Sicherheit, was den wahren Anblick der Realität angeht und. Also das ist ein Geben, das Einhalten der Sila. Und das Geben, haben wir ja vorhin schon gehört, gehört zurück. Denn, so die Formulierung des Erwachten, wer anderen diese Sicherheit gibt, wird erfahren, dass er dadurch auch genau diese Sicherheit zurückerhält. Und was bedeutet das mehr, ja, als die Möglichkeiten der Wohlerfahrung zu vermehren, erst einmal dadurch, dass ich all das ausschließe, was mein Leben noch schwieriger macht? Es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir nur in einer Richtung uns verändern können, dass von jedem Tag zu jedem Tag alles besser wird. Sondern es kann genauso gut umgekehrt sein, dass unser Leben immer schlimmer wird, ja, und schlechter wird und wir noch weniger bekommen, als wir wollen. Und da zieht der Erwachte erstmal so ein Seil, so ein Netz, so ein Sicherungsnetz ein, dass man nicht abstürzt in die, ja, unangenehmen Lebenssituation und Daseinsabgründe, und von da, wenn man die Silas positiv bewertet, sagt, ja, jetzt könnt ihr erstmal Anlauf nehmen, um in den Bereich zu kommen, dass es euch besser geht. Und das will ich an ein paar Beispiele noch mal konkretisieren, weil wir es ja hier mit karmischen Zusammenhängen zu tun haben. Das hat ja immer etwas damit zu tun, wie man sich verhält, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's zurück. Ja. Wie man sich verhält, so wird man erleben. Will ich Reichtum erleben, will ich Sinnesfreuden erleben, will ich was Angenehmes erleben, darf ich nichts tun, das ist eine Gesetzmäßigkeit, darf ich nichts tun, was genau das Gegenteil bewirkt. Weil Handeln und Erleben die beiden Pole unserer Existenz ja sind. Und der Erwachte macht es an zwei sozusagen Polen. Da, klar, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, die subjektive Seite und die objektive Seite. Wer Glück erfahren will, wer Glück erleben will, muss zwei Voraussetzungen mitbringen. Er muss einen gesunden Körper haben und er muss einen klaren Geist haben. Wenn mein Körper völlig marode ist, ich nur noch dahin vegetiere, ja, wie will ich da die Welt genießen? Und wenn mein Geist völlig daneben ist, wie will ich mich so richtig verhalten, dass die Dinge, die vor meiner Tür sozusagen liegen, dass ich die auch ergreife und dass ich sie mir aneigne? Und diese Voraussetzungen, die positiven, subjektiven Voraussetzungen, hängen wiederum von unserem eigenen Verhalten ab. Jetzt komme ich auf die Sila wieder indirekt zurück. Der Erwachte sagt nämlich, wer darauf verzichtet, andere Wesen zu töten, wird langlebig sein. Und langlebig sein heißt doch, die Voraussetzungen zu haben, das Leben lang zu genießen. Wenn ich gleich tot bin, habe ich gar keine Chance, die Schönheit der Welt zu erfahren. Dann sagt er, wer nicht gewalttätig ist, niemanden verletzt, wird als Folge erleben, dass er gesund und wohlauf ist. Auch eine Voraussetzung. Wenn ich krank bin, schmeckt das Essen nicht, ich kann nicht nach Mallorca in Urlaub fahren und ich kann überhaupt nichts, weil einfach mein Körper nicht mitmacht. Voraussetzung ist, nicht verletzend zu sein, niemand so Gewalt anzutun. Wir haben da, wenn wir gesund sind, überhaupt die intakten Sinne erst, die uns ja Kontakt herstellen zum Außen. Wenn ich krank bin, funktionieren die Sinne nicht und damit die Möglichkeiten nicht, das anzueignen, was da ist. So nicht jähzornig sein, reizbar, übelgelaunt, wütend, zornig, Folgen davon. Ein angenehmes äußeres, ästhetisches Erscheinen. Ist ja auch schön, wenn man sich über sich selbst freuen kann. Ja, wenn man mit sich identisch ist, mit sich zufrieden ist. Und das vierte ist etwas Geistiges. Der Erwachte sagt, wenn man fragt, wenn man forscht, wenn man guckt, wie sind die Zusammenhänge dieser Welt, dann kriegt man einen klaren Geist. Und was ist vorteilhafter, als einen klaren Geist zu haben, der uns navigiert durch die Schwierigkeiten dieser Existenz, uns das Richtige zeigt und das Falsche vermeiden hilft. Ja, auch da ist die Voraussetzung, man muss das Richtige tun. Und das Richtige tun ist in dem Zusammenhang, man muss den Geist benutzen, um die richtigen Fragen zu stellen. Und dann wird er entsprechend auch sich so zeigen. Das war mehr der subjektive Bereich. Und der objektive ist, wie zeigt sich denn die Welt so, dass ich das kriege, was ich brauche? Es nützt ja nichts, wenn ich gesund bin, lange lebe, clever bin, schön aussehe und in der Wüste Sahara sitze und um mich herum ist eben nur Sand und öde und nachts ist kalt. Mit anderen Worten, ich brauche da draußen etwas, was auch sozusagen mich einlädt. Komm, nimm mich, genieß mich, hier bin ich. Ja, wenn das alles nicht da ist, dann ist das Leben ja auch für die Katze und so. Und da kann ich nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe schon. Dieser Aspekt der Gebefreudigkeit, der Großherzigkeit, nicht des Teilenwollens, des Abgebenwollens und Tuns, ist die Garantie dafür, dass die Welt das auch tut. Wenn ich alles festhalte, wenn ich alles klammere, alles für mich behalte, alles verstecke, alles begrabe, sozusagen, dass keiner es sieht und drankommt, dann ist das aufgrund der geistigen Gesetzmäßigkeiten, die es gibt, die absolute Gewähr dafür, dass das, was wir Welt nennen, dasselbe tut. Alles da. Nur die Welt behält es für sich. Also in unseren Schaufenstern ist ja alles, da können wir das so ein bisschen ablesen. Wenn man in den großen Städten ist und durch die Innenstadt geht und da die Schaufenster betrachtet, es ist alles da, mehr als man je braucht. Und dann greift man da hinten hin, ne, so ein Lederpäckchen da in der Hose hat und guckt da rein, naja, dann macht man das wieder zu und geht am Schaufenster vorbei. So wirkt sich das dann konkret aus, ja. Die Welt zeigt, aber sagt, und ich behalte es für mich, es ist kein Zugang. Nur sind wir nicht alle da extrem betroffen, weil wir oft genug in unserem Portemonnaie haben, um uns das oder jenes zu gönnen. Aber trotzdem bleibt uns vieles einfach ja verschlossen, weil wir nicht die Möglichkeit haben. Konkretes Beispiel, als ich hierher gefahren bin, habe ich am Bahnhof gesessen eine Weile. Ich habe Zeit gehabt, weil der Zug noch nicht fuhr. Und neben mir stand ein Geschniegelter, ja, mit Köfferchen und Krawatte und feinem Anzug und. Ich habe ihn erst gar nicht beachtet, er fiel mir erst dann auf, als so eine Frau daher geschlurft kam. Ich muss sagen, geschlurft, ja. Also sie war völlig heruntergekommen, Plastiktüte in der Hand und man hat gesehen, also, nee, die kommt nicht gerade aus dem besten Verhältnis. Und ich habe gesehen, wie sie ihn ansprach, ja. Man kann der Gestik entnehmen, um was es geht. Sie will Mäuse, sie will irgendwas. Und da hat sie weggeschickt. Nee. Und dann kam die zu mir rüber. Ja. Und da ist mein buddhistisches Gewissen sozusagen erwacht. Er sagt, willst du sie jetzt nicht wegschicken? Da frage ich erst, ja, was ist denn, was ist los? Ja, ich wohne auf der Straße. Beziehung kaputt gegangen, Arbeitsplatz verloren. Jetzt habe ich meinen Plastikbeutel und ich bin auf der Straße und ich bin tagsüber nur am Bahnhof, weil ich die Leute anbetteln muss, ja, um irgendwas zu essen zu haben. Also das ist jetzt mal ein ganz anderes Extrem, wie Gewähren der Welt oder Nicht-Gewähren der Welt sich zeigt. Der eine, der Geschniegelte, der hat einen Job, der hat ein Haus, der hat ein Auto und der hat vielleicht eine Frau und Kinder und alles da. Die Gründe brauchen wir jetzt nicht mal zu wiederholen. Und nebendran genau das Gegenteil, obwohl sozusagen objektiv die Welt uns alles bietet. So, der Hintergrund, warum ich das jetzt nochmal sage, ist einfach, dass wir jetzt nicht nur in diesen ökonomischen Kategorien alleine denken und in sozialen Kategorien, sondern die tiefere Ebene mit beachten, dass letztlich die Welt gibt, wenn wir irgendwas geben. Wobei das nicht auf die Quantität ankommt, dass wir das jetzt nicht falsch verstehen, sondern auf eine Herzensqualität. Darauf kommt es an. Wenn die Herzensqualität eine entsprechende ist, dann ist die Gabe von 5 Cent mehr wert, als wenn ein Millionär schnell einen Scheck unterschreibt für eine Wohltätigkeitsorganisation und dann am nächsten Tag in der Zeitung abgebildet ist. Dass wir uns das auch mal klar machen. Aber das auf den Punkt nochmal gebracht, die Welt gibt, wenn man gibt. Die Welt ist gewährend, wenn die Wesen selbst gewährend sind. So, das war die zweite Grundlehre des Buddha, die auch zeigt, wie weltliches Wohl erreicht werden kann und wie es vermehrt werden kann. Und dann kommt der dritte Aspekt, der über diese Welt, diese jetzt von uns erlebte Welt hinausgeht. Das ist das, was der Buddha Sagga nennt. Himmlisches Dasein, himmlisches Existenz. Also etwas, was für die meisten Menschen unserer Zeit in den Bereich der Märchen, der Fabeln, der Mythen und des Kinderglaubens gehört. Man sagt ja heute, ja, wenn ich tot bin, bin ich tot. So ungefähr. Und das ist etwas, was der Erwachte ganz anders sieht. Er sagt, Existenz setzt sich fort. Leben geht weiter. Das, was wir Tod nennen, ist ein Übergang, ist ein Wandel, ein grundlegender Wandel der Situation, aber nicht das Ende. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, wie geht's denn danach weiter? Und da gab es ein schönes Gespräch Wir kommen noch darauf zurück, dass der Buddha mit den Leuten von Veludvara führt. Ganz bekannte Liebe, also mir ist es eine ganz liebe Lehrrede. Und da kommen die und sagen, du lieber Buddha, wir genießen diese Welt. Nicht? Essen und Trinken und Seide und Kinder und Gewühl, wir genießen die Welt. Sag uns doch, wie wir das weiter so machen können und sag uns, wie es nach dem Tod sich so fortsetzen kann. Das ist eine interessante Frage, dass die noch jenseits des Todes denken. Aber nur unter der Kategorie, es geht uns jetzt gut, es soll uns später genauso gut gehen. Und auch da antwortet der Buddha nicht, seid ihr verrückt, sag mal, habt ihr nie gehört, um was es geht? Sag mal, jetzt wollt ihr da ins Paradies, habt ihr nie was von Nirvana gehört oder sowas? Nichts davon, ja? Sondern er hat ihnen erklärt, was sie tun müssen, damit der sinnliche Wohlbereich nicht einfach endet mit dem Tod, sondern dass der sich nach dem Tod fortsetzt. Und das Prinzip haben wir ja schon kennengelernt, so wie man handelt, so ist das Erleben. Ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück, wie man sich bettet, so liegt man. Ja, die Suppe, die man sich einbrockt, muss man auflöffeln. Das ist im Grunde die Aussage, die dahinter steckt. Die Aussage über Ursache und Wirkung, über karmische Zusammenhänge. Wir haben auch über die fünf Sila schon gesprochen. Die fünf Sila sind in erster Linie dazu da, uns davor zu bewahren, ja, auf die schiefe Bahn zu kommen, also in Daseinsabgründe, in Abstieg hineinzukommen. Aber das lässt sich ja alles noch verfeinern, das lässt sich ja alles noch vertiefen und verbessern. Und dazu hat der Buddha auch eine ganze Reihe von Ratschlägen. Zunächst, dass wir uns nochmal erinnern daran, was heißt denn himmlische Existenz? Ich sage in Klammern, das, was der Erwachte als Jenseits nennt und beschreibt, ist sehr, sehr, sehr differenziert. Sehr, sehr, sehr vielfältig, sodass wir uns da jetzt nicht aufs Einzelne einlassen können. Und ich sage nur ein paar Sätze zu den Wesen, die noch relativ menschennah sind. Also wir dürfen nicht denken, dass im sogenannten Jenseits nur alles völlig anders ist. Das ist es gar nicht. Zumindest nicht in den Bereichen, die noch menschennah sind. Sondern in diesen Himmelskategorien, sagt es mal in Anführungsstriche, geht es noch relativ menschlich zu, aber sehr, sehr gehoben, sehr, sehr viel edler, sehr, sehr, sehr viel feiner, als wir das kennen. Und da ist eine der Grundeigenschaften dieser Existenz, dass es da fast nur Wohlerfahrung gibt, also sinnliches Wohl. Wir erleben ja beides. Wir erleben Kopfschmerz und ein Galadiner, ja. Wir erleben schönes Wetter und katastrophale Stürme. Wir erleben nette Begegnungen mit Menschen und wir erleben die fürchterlichsten Typen der Welt. Also bei uns ist alles so gemischt. Es ist menschliche Existenz. Und in dem, was der Buddha himmlische Existenz nennt, also übermenschliche Erfahrungsweise, da ist das sehr reduziert, das Negative, ist fast nicht da, sondern das, was man an Wohl erfährt, ist im Grunde Alltagserfahrung, dominierend. Hinzu kommt, dass die vielen körperlichen Probleme, die wir haben, nicht? Irgendwas tut weh, irgendwas funktioniert nicht, Krankheiten, was uns ja dauernd irgendwo plagt, in diesem Bereich nicht vorhanden ist. Dass die Lebensdauer, die Genussmöglichkeiten, die Länge der Genussmöglichkeiten unvergleichbar ist zu den 70, 80 Jahren, die wir haben. Und auch, dass das Ende ja dieses Lebens nicht so dramatisch ist, wie das bei uns oft ist. Ja, Todesvorgänge, Sterbevorgänge sind ja bei uns oft sehr schwierig. Und last not least, was der eigentliche Punkt ist, dass die Genussmöglichkeiten in übermenschlicher Existenz unvergleichbar sind zu dem, was wir kennen. Wenn wir mal sagen, heute war es aber ein klasse Tag, ein fantastischer Tag, dann ist das nach unseren menschlichen Maßstäben so. Und um das mal deutlich zu machen, ein einziger Satz des Buddha. Selbst königliche Herrschaft unter Menschen ist armselig im Vergleich zu himmlischem Glück. Selbst königliche Herrschaft unter Menschen ist armselig im Vergleich zu himmlischem Glück. Queen Elizabeth, ja, hatte ihr 60. Thronjubiläum. Und da hat der Otto Normalverbraucher auch mal die Möglichkeit, so einen kleinen Einblick zu haben, was königliche Herrschaft und was königliche Genussmöglichkeiten angeht. Echt? Glitter und Glanz und, ja, ich will das nicht weiter kommentieren. Und da ist ein Maßstab gesetzt. Da heißt im Grunde, ach, lass doch die Queen. Ist doch harmlos im Vergleich zu dem, was Erlebensmöglichkeiten sind. Und es ist für viele schon ein großes Hindernis, eine große Hürde, daran zu glauben, dass es sowas gibt. Ja? Wenn wir überschauen, was Elend ist im Menschlichen, was Glück im Menschlichen, das ist so, ja, unser Horizont, den können wir abstecken und beschreiten ein Stück weit. Aber hier spricht ja ein Erwachter, der sagt, es geht weit, weit, weit darüber hinaus in Möglichkeiten, die man sich als Mensch überhaupt nicht vorstellen kann. Aber diese Erfahrungen werden nicht als Gnade uns gegeben, sondern sind die Folgen wieder von unseren Verhaltensweisen, von unseren Herzensqualitäten, von dem, was wir innerlich werden und von dem, was wir nach außen an Verhalten zeigen. Herzensqualität, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wer hier ein Mensch oder ein Engel in Menschengestalt ist, sagt das immer so poetisch, wer hier ein Engel in Menschengestalt ist oder wird, der hat gar keine andere Chance, als nach dem Tod, die Sprache lässt das nicht anders zu, als ein Engel zu erscheinen, als ein übermenschliches Wesen zu erscheinen. Und damit auch Erlebensformen, Genussmöglichkeiten zu haben, die über die menschliche Dimension hinausgehen. Wie es natürlich auch umgekehrt, ja, in die andere Richtung gehen kann, aber das braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Und abschließend will ich damit, ja, wie packt man es denn? Wie schafft man es denn da? Ja, wie kommt man denn in diese Bereiche hinein? Ursache und Wirkung. Wenn, dann. Sagte schon, wenn man bestimmte Qualitäten entwickelt, ist man jetzt schon in einer übermenschlichen Situation. Ja, wer jetzt schon übermenschliche Qualitäten hat oder entfaltet, kann das ja jetzt schon erleben, was es bedeutet, über das normale menschliche Maß hinauszukommen. Und wer dann ja das Zeitliche segnet, wird dann auch erleben, dass ich das im scheinbaren Außen, in den Bildern, die dann im Erleben auftauchen, sich manifestiert. Und praktisch gewendet, die 5 Sila vertiefen, noch genauer hinschauen, sie noch genauer einhalten. Und nicht nur bei den 5 zu bleiben, sondern die Übung von den 5 Sila zu den 10 Kammapatta zu erweitern. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Die 5 Sila haben wir besprochen in etwa. Bei den 5 Sila sind die Kernvorschläge, die Kernregeln für Verhalten und inneren Einstellungen genannt. Und bei den 10 Kammapatta, den 10 Pfaden des Wirkens, so kann man übersetzen, wird das einfach nochmal aufgesplittet, nochmal differenziert. Ich will nur eins herausgreifen, um es zu demonstrieren. Bei den 5 Sila heißt es immer, passt auf, dass ihr andere nicht hinter Licht führt, dass ihr nicht willentlich und wissentlich sie belügt. Das ist die Grundbotschaft. Bei den Kammapatta wird aus dieser einen Regel werden 4 Regeln. Das Lügen, das Nichtlügen bleibt. Aber dann wird noch gesagt, und verwendet nicht Sprache, um euch gegeneinander aufzuhetzen, um Intrigen zu spinnen, um Zwietracht zu säen. Achtet darauf, dass eure Sprache auch angenehm ist. Man kann auch wahr sprechen und trotzdem jemanden anschreien und poltern und verletzen mit Wahrheit. Ja, also es geht nicht um Wahrheit allein. Und dann 4. Achtet darauf, dass eure Rede Sinn hat. Redet nicht einfach drauf los. Selbst wenn es die Wahrheit ist, redet nicht drauf los. Es gibt so viele banale Wahrheiten, die muss man gar nicht aussprechen. Also da seht ihr, wie Verhalten auch sehr viel gehobener noch sein kann, jetzt am Beispiel der Sprache. Und hinzu kommt, das ist ganz wichtig, dass der Bhakti hier noch drei geistige Haltungen nennt, innere Einstellungen nennt, die man veredeln soll, um eine andere innere Qualität zu haben, um dann auch eine andere äußere Qualität zu erleben. Man soll nicht habgierig sein. Das geht über Sila weit hinaus. Die innere Einstellung soll man nicht haben, her damit, her damit, her damit. Man soll auch die Einstellung der Aversion nicht haben. Mache ich nicht, will ich nicht, ich kann ich nicht leiden, weg mit dir. Also Feindseligkeit im Herzen auszumerzen. Und das Letzte ist, dass man einen klaren Geist hat, dass man die Dinge tief versteht, dass man Zusammenhänge wahrnimmt, dass man einfach nicht sozusagen im Alltag vor sich hin stolpert, so wie es die Triebe und die inneren Anliegen sagen. Das vielleicht mag genügen, um mal den Zusammenhang darzustellen, den ich am Anfang ja schon mal genannt habe, dass das Ziel der meisten Menschen, der meisten Wesen überhaupt ist, sinnliches Wohl zu haben. Und der Buddha eben nicht sagt, ach lass das, ist doch alles Kokolores, ich habe was Besseres. Sondern der Buddha zunächst mal anfängt und zeigt, wie wir in diesem Bereich, in dem wir noch sehr, sehr, sehr verwurzelt sind, in diesem Bereich uns besser zurechtfinden und da mehr eben haben. Und wenn das der Fall ist, dann wird erst uns bewusst, dann werden wir erst sensibel dafür, dass die Welt kein starres Phänomen ist, sondern dass da Bewegung ist, dass da Dynamik drin ist. Und diese Dynamik etwas ist, die wir selbst bestimmen oder beeinflussen können und damit auch unser Leben beeinflussen können. Und wenn wir dieses Grundprinzip erlebt und erfahren haben, ja, dann ist unser Geist erst offen, um nur die Möglichkeit zu erkennen, ja, vielleicht geht's ja noch in ganz andere Dimensionen. Und mit den ganz anderen Dimensionen, da werden wir uns morgen beschäftigen, aber heute sind wir mehr in dem Bereich, ja, dass wir da sattelfester sind, in dem, was ich bis jetzt gesagt habe. So, es war doch lang genug, aber ich werde ja auch nur zwei Vorträge halten, die das so ein bisschen zusammenfassend darstellen, um was es geht. Und ansonsten habt ihr mehr Gelegenheit zu fragen oder zum Austausch. Damit seid ihr jetzt schon dran. Das heißt schon, ja. Danke erstmal für die Geduld. Das ist auch eine wichtige Tugend, Geduld. Wer hat was?
Ich hatte eben einmal aufgeschrieben, das Übermenschliche und Engel zu werden und diese lange, schöne Zeit dort zu verbringen. Ist das eine der Ecken, wo man gefährdet ist, zu vergessen, worum es im Eigentlichen geht? Oder haben wir dort die Lehrer, also wir, ich gehe jetzt mal kurz davon aus, dass ich dahin gerate, also wenn man dorthin gerät, hat man dann auch Lehrer oder lebt man in größerer Gefahr, zu vergessen über das ganze Schöne, worum es eigentlich geht?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil üblicherweise buddhistische Lehrer davor verwarnen. Ja, also Himmel als Sackgasse, nennen wir es mal so. Warum? Es gibt ja das Wort des Erwachten, wer genießt, vergisst. Du hast in anderen Worten das im Grunde schon gesagt. Wer genießt, vergisst. Warum? Wir in dem menschlichen Kontext, ich sagte vorhin, wir erleben mal Schönes und Unschönes. Und in so einer Situation wird der Geist wach. Der fragt sich, wie kann ich das Unschöne wegkriegen? Ja, und wie kann ich das Angenehme stabilisieren, vermehren? Das heißt, der Geist wird aktiv, weil er diesen Widerspruch sieht. Und jetzt kommt dieser Geist in eine Welt, in eine Erlebensform hinein, wo alles immer nur flutscht. Was ich brauche, ist da. Es ist immer schönes Wetter. Ich brauche keinen Schirm. Ich brauche nicht zu kochen. Ich überspitze jetzt ein bisschen, ja. Alles, was die Wünsche sagen, passiert. Was passiert mit dem Geist? Das setzt sich zur Ruhe. Der braucht gar nicht mehr agieren, der ist arbeitslos, weil er gar nicht uns dirigieren muss. Es passiert ja alles von allein. Und dann geschieht, was geschehen muss. Irgendwann ist es vorbei. Nicht? Die Himmelspforte öffnet sich und da steht einer und sagt, so, hier ist der Ausgang, das war's. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, und dann fängt das Entsetzen an. Denn wenn man sich an das Schöne gewöhnt hat, dann tut's schon weh, wenn man dann am Bahnhof in Frankfurt landet. Ich sag's mal ein bisschen so zugespitzt, mit einer Plastiktüte in der Hand und die Kleidung 3 Wochen nicht mehr gewaschen und mit Hunger im Bauch und man muss zu den einzelnen Fahrgästen dahin und muss sagen, haben Sie mal einen Zehner oder sowas. So, aber der Geist kann auch in den sogenannten himmlischen Bereichen sagen, und das ist es ja noch gar nicht. Wenn wir uns hier lange genug sagen, das ist es ja im Grunde gar nicht. Und das ist das, was der Erwachte ja beschreibt mit dem inneren Vorgang des Stromeintritts. Stromeintritt heißt ja, die Wahrheit einmal so tief gefasst zu haben, dass man sie im Kern auf Dauer nicht mehr vergisst. Fußnote, das wäre sozusagen für uns auch die allerwichtigste Aufgabe, unseren Geist möglichst so zu programmieren, dass der Dhamma uns immer wieder begleitet und immer wieder aufsteigen sagt, hallo, hallo, Achtung, hier bin ich. Damit wir dann, wenn wir in eine solche Situation des Genießens kommen oder kämen, diese Instanz in uns haben, die uns sagt, wunderbar, aber noch lange nicht das, worauf es ankommt. Aber umgekehrt bin ich jetzt nicht jemand, der sagt, ja, man muss das jetzt unbedingt vermeiden, man muss das unbedingt vermeiden, ja, nicht ein schönes Leben haben, weil dann vergisst man alles, ja. Sondern ich sehe das durchaus positiv. Stellt euch doch mal vor, ich fantasiere jetzt, wir alle hätten ein Leben ohne körperliche Bedrückung, ohne körperliche Mängel, ohne irgendwelchen Mist täglich zu machen, ja, Arbeit und all diese Dinge, die immer sich wiederholen und kochen und spülen und Kleidung fertig machen und Garten machen und Staubsaugen, also immer wieder arbeiten, 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 nur um uns einigermaßen am Leben zu halten. Stell dir mal vor, wir hätten eine Situation, wo das alles wegfiele. Und wir hätten dann noch die Neigung, uns tief mit Dhamma zu beschäftigen. Ja, mehr kann man doch nicht wollen, ja? Während wir haben einen Alltag von 12 Stunden, die Alltagsbanalitäten und 5 Minuten am Tag, ah ja, da war doch was, da war doch irgendwas an Buddhismus auch noch so ungefähr, ja? Und da wäre es so, Freiheit für die wichtigen Dinge. Für die wesentlichen Sachen. Aber das setzt eben voraus, und das ist der ganz entscheidende Punkt, das setzt voraus, dass unser Geist hier so tief programmiert ist, dass es uns da einfällt. Ach, wie schön, wie glitzert's. Aber es glitzert ja nur, nicht mehr. Und deshalb werden wir morgen ja auch noch ganz intensiv darüber reden, was sind denn die Alternativen zum Sinnlichen? Denn wenn man erkannt hat, dass die sinnlichen Dinge eben Blech sind im Vergleich zu Gold, das man auch kriegen kann, dann wird man auch auf Dauer nicht darauf hineinfallen. Man wird das Positive nutzen, aber nicht um das jetzt zu genießen, das karmische Konto leer zu räumen, sondern man wird diese Situation benutzen, um einen Schritt weiter zu gehen. Und hätten wir mehr Zeit, um uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, ja, was heißt denn himmlische Existenz? Dann würden wir auch sehen, dass es da eine ganze Hierarchie, eine ganze Palette von Möglichkeiten gibt, wie das sein kann. Und nur die alleruntersten, ich sagte ja, die menschennahen Gottheiten, das sind die, die wir aus den Mythen so kennen, die nur tanzen und singen und trinken und spielen und so. Diese Phänomene gibt es auch. Aber die Höheren, die haben mit dem Blödsinn auch gar nicht mehr so viel zu tun. Und je höher das geht in dieser Götterhierarchie, umso mehr nehmen diese Glitzerbanalitäten ab. Ja? Und irgendwann heißt es ja auch, dass übermenschliche Wesen, dass Gottheiten über die Sinnesphäre ganz hinauswachsen. Die würden dann sagen, ach, was wollen wir mit dem Kinderkram da noch? Das ist störend. Das müssen wir uns klar machen, da kommen wir morgen dazu. Das müssen wir uns klar machen, wie sozusagen die Entwicklungsschritte und die Entwicklungspotenziale sind, damit wir merken, wir sind noch relativ weit unten. Ja? Schon ganz gut, wenn man Mensch ist, ist ein Riesenpotenzial da. Aber bezogen auf die Möglichkeiten von Glückserfahrung ist das schon noch sehr dürftig. Ja.
Zu den zu Beginn beschriebenen Sinnesempfindungen, die belegen doch eigentlich auch, dass die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, nicht vorhanden ist eigentlich. Da jeder, der etwas über die Sinne wahrnimmt, etwas anderes wahrnimmt als jeder andere. Das ist ja zum Beispiel so, wie ich das im Moment erfahre, wenn ich dann irgendwie durchs Haus laufe und denke so, hat jemand hier gerade irgendwie eine Banane aufgemacht. Das ist in dem Moment die Welt, die ich so empfinde. Und dann heißt es aber, nee, wieso Bananen haben wir gar nicht, ist gerade nicht. Liegt also an dem, was in meinem Gehirn los ist, ist also etwas komplett anderes, als das, was offenbar passiert ist auf diesem Planeten, so wie ihn dann alle anderen wahrnehmen. Das heißt ja schlussendlich, dass man sich auf diese Sinne auch nicht verlassen kann, weil jeder eine andere Wahrnehmung davon hat. Mhm. Ist das so zu beschreiben?
Ich würde sogar noch weitergehen, ja? Also das kann man so beschreiben. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil selbst unsere westliche Psychologie spricht ja von der selektiven Wahrnehmung. Die sagen, da ist so eine Welt, da ist sie halt. Und der eine nimmt sich den Teil raus, der andere nimmt sich den Teil raus und jeder nimmt eine andere Scheibe von dem Kuchen, so ungefähr. Der Buddha geht noch sehr viel weiter, sagt, alles, was erscheint, ist nichts anderes als Erscheinen. Da ist nichts dahinter. Das Erscheinen selbst, die Phänomene selbst, die Bilder, die wir erleben, das ist das Entscheidende. Und anders wäre es gar nicht möglich, in den Himmel zu kommen, ja? Anführungsstriche Himmel. Weil es den Himmel als physische Einheit, als geografische Einheit gar nicht gibt. In dem Sinn, wie der normale Mensch es versteht. So eine himmlische Erfahrung ist eine Form von Erleben. Und dieses Erleben als erscheinende Bilder geht zurück auf das, was ich vorhin Herzensqualitäten genannt habe, also auf die inneren Kräfte, die in uns wirken. Wenn da üble Kräfte sind, Kräfte der Feindseligkeit, der Ablehnung, der Aversion, der Wut, des Zorns, wenn diese Kräfte in uns sind, dann erscheint da scheinbar draußen eine Welt, die das widerspiegelt. Und wenn in uns Reinheit vorhanden ist, ja, Harmonie, Zurücktreten, Stille, dann muss, geht gar nicht anders, über kurz oder lang, sich eine Welt wieder in Anführungsstriche zeigen, die dem entspricht. Weil es gibt nichts Objektives an sich Vorhandenes, sondern es gibt diese Zweiheit, karmisches Wirken und das Erleben davon, Ursache und Wirkung. Das ist ja unsere Chance, das ist ja der Weg in die Freiheit. Wenn es das nicht gäbe, dann wären wir gefangen in dieser Welt der harten Fakten, wie es immer heißt. Die Fakten sind überhaupt nicht hart. Wir haben sie gehärtet, indem wir immer wieder dieselben Dinge gedacht und getan haben. Dann erscheint auch eine manifeste Welt. Und deshalb kommt der Buddha ja und sagt, wir probieren es mal anders. Wir fangen mit dem Dana an. Und da seht ihr schon, ein Dana-Mensch wird eine andere Welt erleben als ein Geizmensch. Ein Mensch, der sich auf die ethischen Regeln gründet, wird eine andere Welt erleben als einer, der über Leichen geht. Und wenn man das erlebt hat, nicht jetzt nur mal gehört hat, sondern merkt, dass Realität sich aufweicht, wenn ich mich aufweiche, dann erst ist die Tür geöffnet, ja, wenn ich jetzt ganz anders wäre, wenn ich übermenschliche Qualität mir aneignen würde und könnte, dann müsste ich auch übermenschliches Wohl erleben. Wenn das mal geschnackelt hat bei uns, ja, dann, sozusagen, dann ist die Tür auf. Ja, da muss man eigentlich klingt einfach, aber da müssen wir eigentlich nur diesen Veränderungsprozess vorangehen, auf dem Weg vorankommen, um dann zu sehen, dass sich entsprechend auch das, was wir außen nennen, verändert.
Das passiert ja auch in gewisser Weise gleitend, nicht? fast unmerklich, diese Veränderung. Welchen Sinn macht dieser Schnitt, der sich immer ergibt mit dem Ablegen des Körpers? Das wird ja immer gesagt, mit dem Ablegen des Körpers geschieht dann dieser Übergang, von dem du vorhin sprachst. Mhm. Und da tut sich ja dann diese neue Daseinsform auf. Das ist ja nicht mehr gleiten, das ist ja dann relativ abrupt.
Ja und nein, aber das hängt von den individuellen Voraussetzungen ab. Ich konstruiere jetzt mal zwei Beispiele. Also da wird einer mit 20 Buddhist und fängt an, ab diesem Zeitraum sich wirklich innerlich zu wandeln. Er verändert sich, sein Denken, sein Reden, sein Empfinden, seine inneren Qualitäten verändern sich. Und der Mensch wird 90. Also hat er 70 Jahre für den inneren Wandel. Aber gemessen an seiner Lebenssituation ändert sich außen erstmal gar nichts. Er wohnt nach wie vor in Frankfurt, er hat nach wie vor den Beruf, ist nach wie vor mit der Frau verheiratet und die Freunde hat er und seine äußere Umgebung. Und der Körper ändert sich auch nur relativ. Ich meine, zwischen 20 und 90 ist schon ein Unterschied, aber ein Körper kann sich ja nicht radikal ändern, sondern nur graduell. Das heißt, für diesen Menschen, der sich 70 Jahre innerlich völlig gewandelt hat, steht nach dem Tod wirklich eine gravierende Veränderung an. Weil dann seine neue Körperlichkeit angepasst wird, seiner jetzt inneren Qualität, und sein äußeres Erleben jetzt auch in eine Dimension hineinkommt, ja, die seinem Inneren entspricht. Und nehmen wir das Gegenmodell, was der Buddha nennt, Altern nach Ochsenart. Man wird alt und ist mit 70 nicht viel anders, als man mit 12 war. Oder so. Einfach immer so vor sich hin. Ja. So, und der stirbt. Und das heißt, es könnte sein, der merkt gar nicht, dass er gestorben ist. Erstmal. Weil er ist innen, wie er immer ist. Er fühlt sich, wie er immer fühlt. Er denkt, wie er immer denkt. Und jetzt fällt dieser Körper weg und er merkt das erstmal gar nicht. Und die sogenannte äußere Welt entspricht einem nicht veränderten Menschen. Ne? Tut sich äußerlich wenig. Das sind zwei extreme Modelle jetzt mal. Das heißt, es wird für den eine gravierende Änderung, der sich in seinem Leben wirklich schon grundlegend ändert. Und es wird für jemanden keine besondere Veränderung, der innerlich mehr oder weniger sich gleich bleibt. Allerdings erwähnt der Buddha an mehreren Stellen, dass das Gleichbleiben relativ schwierig ist, so in unserer Lebenssituation, weil da der allgemeine Trend eher nach unten zeigt und nicht so sehr nach der Entwicklung, nach oben hin. Und das ist der Grund, warum der Buddha sagt, die allermeisten Wesen werden sich, oder die allermeisten Menschen werden sich nach dem Tod gar nicht mehr als Menschen wiederfinden, sondern in der Kategorie, die wir Petas nennen, die Hungergeister, die ich am Bahnhof euch sozusagen beschrieben habe in Frankfurt. Das ist so, kann man sozusagen physisch sehen, was ein Hungergeist ist, der noch hier lebt. Ja. Innerlich viele Bedürftigkeiten. Ich muss haben, ich will was Schönes erleben. Aber äußerlich kommt das nicht, äußerlich entzieht sich das. Und wenn so jemand stirbt und hat nicht noch anderes karmisches Potenzial, das kann man ja nie wissen. Ja. Wenn so jemand stirbt, wird er nach dem Tod dann auch in einer Umgebung sein, wo nicht mehr ein Schaufenster ist, wo alles da ist und wo es dann auch grau und leer und öde und düster ist. Weil dir das Außen das Innere spiegelt. Das ist okay.
Nochmal auf Konstanz zurückzukommen. Also ich habe so das Gefühl, das, was du gefragt hast, war für mich ein ganz langer Prozess, um überhaupt zu verstehen, was sich da tut. Wer ist verantwortlich für das Erleben? Wer ist dafür verantwortlich? So, und dann habe ich natürlich auch mit vielen Lehrern gesprochen, Freunde und was so ist. Und immer wieder hatte ich noch eine Lücke, weil ich diese Welt objektiviert habe. So. im Kreis in Köln nannten sie mich schon Mr. Vater Morgana. Ich bringe das extra. Mr. Vater Morgana. Und Jola, eine liebe Freundin von mir, sagte, du immer mit deiner Vater Morgana. So, zurück zur Lehre des Buddha. Alfred war dann so freundlich, hat uns eine Lehrrede aufgezeigt, die wir dann auch erarbeitet haben. Und siehe da, das steht wörtlich in der Übersetzung, Spiegelung des Herzens. Spiegelung, da steht nicht Vater Morgana, taucht da auf, sondern Spiegelung des Herzens. So. Wo Licht ist, in Klammern jetzt Herz, da ist auch Schatten, Erleben. Und wenn man diesen Prozess sich öfter bedenkt, dann kommt man ganz langsam dahinter. Und viele Nichtbelehrte, die sagen ja immer, hier war das irgendwo, die sagen ja immer, da ist doch der Baum, der stand vor 3 Jahren schon da. Aber jeder sieht diesen Baum anders, weil dieser Prozess so ist. Und heute muss ich sagen, übrigens, für mich wirklich das Schwierige im Buddhismus, weil das ein Prozess ist, genau, Weiterleben nach dem Tod, das sind Dinge, die sehen wir erstmal nicht. Ne? Sie laufen ab, jetzt nach der Lehre des Buddha alles. So, sie laufen ab, aber die sehen wir erstmal nicht. Jetzt sieht Marina mich, das ist ein Fakt. Aber diese Prozesse sehen wir nicht. Die müssen wir uns erarbeiten und dann natürlich durch Beobachtung vielleicht mal für sich stabilisieren.
Das war jetzt schon ein Fernblick, ja. Und wir sind ja noch viel weiter unten, was die Betrachtung angeht. Ich sagte heute Morgen, dass der Buddha am Ende seiner Belehrung mit den 4 Wahrheiten anfängt. Und dazu gehört das, was Hans Heinrich jetzt sagt, ja. Das Schauen der sogenannten Welt als Bedingtheit, nicht als objektive Gegebenheit. Und darüber hat der Buddha gar nicht so oft gesprochen, sondern hat mehr über das gesprochen, womit wir jetzt gerade noch beschäftigt sind, nämlich hat mit den Basics angefangen. Du willst was Schönes erleben? Okay. Dann mache du anderen Freude und du wirst erfahren, dass die Welt dir Freude macht. Da ist die Welt noch gar nicht in Frage gestellt. Ja, da ist das Ich noch gar nicht in Frage gestellt. Das alles ist noch wie im Schrank versteckt, das Ganze. Wenn der Buddha so anfangen würde, wie Hans Heinrich das jetzt, du, deiner Vater Morgana, deshalb fängt er da nicht an. So, wenn es dir gut gehen soll, dann kümmere dich darum, dass es anderen auch gut geht. Schluss. Da hattest du im Grunde schon ein ganzes Leben lang mit zu tun. Ja? Das endet ja nicht, dass man das einmal am Tag macht, sondern es ist ja eine Lebenseinstellung, die sich daraus ergeben kann. Aber der Effekt ist ein tiefgreifender. Einmal praktisch, nämlich dass das eigene Verhalten dazu führt, dass es anderen besser geht und das eigene Verhalten dazu führt, dass es einem auch selbst besser geht. Auf der praktischen Ebene. Und auf der Erkenntnisebene schleicht sich dann das ein, dass man merkt, das ist ja gar nicht starr, das ist ja in Bewegung und was auf mich zukommt, hängt ja davon ab, was von mir ausgeht. Und damit kommt das ganze Feste unseres Weltbildes erstmal ins Schwimmen. Das löst sich sozusagen auf. Unser Gefangensein in einer vermeintlich objektiven Situation, die wir nicht ändern können, zeigt sich als eine Chance, als eine Tür aus dem Gefängnis raus. Ich lese immer wieder von Leuten, die sagen, ach, was ist der Mensch im Anblick des Kosmos, ja? Ein Staubkörnchen im Anblick des Kosmos. Der Erwachte sagt, der Mensch hat eine weltüberlegene Eigenschaft und die lehre ich ihn nützen. Er sagt nicht, du bist ein Staubkorn und über dir lastet eine gigantische Sache, die man Kosmos nennt. Er sagt, der Kosmos hängt, einfach gesagt, von dir ab. Ob da ein Kosmos erscheint, wie der Kosmos aussieht, das ist dein Bier, deine Sache. Und ich, Buddha, zeige dir, wie aus einem dunklen, grauen, bedrückenden, bedrohenden Kosmos ein leichter, angenehmer, heller, freundlicher Kosmos ist. Und wenn du mehr willst, zeige ich dir, wie sich das Ganze auflöst und nichts als ja, Freiheit übrig bleibt. Und wir sind ganz am Anfang. Wir sind an dem Anfang aus einem Kosmos, der riesengroß ist und bedrohlich ist und uns vieles verweigert, einen zu machen, der sich freundlicher uns gegenüber zeigt. Und der Ansatzpunkt ist unser eigenes Denken, Reden und Handeln. Wenn wir da in die Richtung gehen, die hier in den drei Schritten beschrieben ist, dann haben wir schon gemerkt, dieser Kosmos ist in dieser Hand sozusagen. Den haben wir in der Hand. Wir wissen es nur nicht und wir nutzen die Chance nicht. Und bedenken vielleicht nicht, dass es ein bisschen länger dauert, ja, uns da frei zu rudern, als uns das möglicherweise lieb ist. Aber die Chance, die ist eben da. Wir müssen sie nur ergreifen.
Vielleicht ist das, diese Betrachtungsweise so ein bisschen hilfreich, um die Egozentrik so ein bisschen abzubauen. Nicht, wenn man so sich sieht als das Zentrum, hätte ich beinahe gesagt, des Universums, als das Wichtigste. Und wenn man das so betrachtet, diese Stockkörnchen, dann baut man das vielleicht ein bisschen mehr ab.
Das fängt auch mit Dana an. Dana sagt doch, da ist noch einer. Der isst auch gern Schokolade. Da hast du ein Stück. Das heißt, vorher war nur ich. Ich will, ich brauche, ich muss haben. Und dieses Ich wird relativiert, da ist ja noch einer. Ah, das sind 9. Das sind 80 Millionen in Deutschland. Das sind 7 Milliarden auf der Welt. Das sind unglaublich viele sogenannte Wesen, die irgendwo da sich manifestieren. Ach, die wollen ja auch das Gleiche. Wollen auch zufrieden sein. Und die Silas auch. Die Silas relativieren, genau wie du sagst, sie relativieren die Bedeutung des Ich. Indem sie sagen, nicht töten, heißt ja nicht nur das tun, was du willst, ich töte, um zu haben, zu bekommen. Sondern nein, da ist Leben und das ist für mich genauso wertvoll. Ich nehme nichts, was mir nicht gehört, weil da ist ja auch einer, der auf seinen Besitz achtet, der seine Dinge nicht verlieren will. Ja? Also alles, was man sozusagen an buddhistischem Training auf sich nimmt, hat direkt oder indirekt damit zu tun, das eigene Ich weniger wichtig zu nehmen, das eigene Ich vom Thron zu nehmen und das eigene Ich auch zu minimieren. Und letztlich, ja, da komme ich auf das zurück, was Hans Heinrich angedeutet hat, letztlich zu sehen, das, was wir Ich nennen, ist auch nur eine Luftblase. Wenn man reinsticht, macht es plotschen, da ist das auch weg. Ja. Aber okay, diese Lektion heben wir uns auf, um uns nicht gleich zu überfordern. Aber wir sehen, dass das ein Prozess ist. Und dieser Prozess beginnt mit den nächsten feinen Veränderungen, aber endet mit dem, was der Buddha völlige Freiheit nennt. Und da ist es bei uns zu sagen, interessiert mich das, will ich das oder mache ich so weiter wie bisher, alter nach Ochsenart. Wir werden ja nicht gezwungen, das zur Kenntnis zu nehmen und Konsequenzen daraus zu ziehen.